Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Martin Mayer.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Mehr Transparenz, bessere Versorgung für Kranke, all das verspricht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit seiner Krankenhausreform. Sein Großprojekt ist dabei höchst umstritten zwischen Bund, den Ländern und den vielen Interessensgruppen im Gesundheitssystem. Während der Gesundheitsminister Superlative bei seinen Plänen bemüht, finden die Krankenhausträger die Reform alles andere als super. Zu Recht, darüber will ich diskutieren mit Gerald Gass. Er ist der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Schönen guten Tag, Herr Gass.
Ja, schönen guten Tag, Herr Mayer.
Herr Gass, uns Journalisten wird immer vorgeworfen, wir sind so negativ. Deswegen würde ich es gerne mal anders probieren und mit was Positivem versuchen zu beginnen. Was finden Sie an den Reformplänen von Karl Lauterbach denn richtig gut?
Wir teilen die grundsätzlichen Ziele dieser Reform. Das wird vielleicht manche überraschen, aber wir können uns gut damit einverstanden erklären, dass eine Reform dazu führen soll, dass wir insgesamt weniger Krankenhausstandorte in Deutschland haben werden in der Perspektive im Rahmen eines planvollen Prozesses. Wir sind auch sehr dafür, bisher stationäre Leistungen, wo also die Patientinnen und Patienten in dem Krankenhausbett behandelt wurden, stärker ambulant am Krankenhaus zu erbringen, wie das auch international üblich ist. Und wir sind durchaus auch damit einverstanden, dass hochspezialisierte Leistungen stärker zentralisiert werden in dafür besonders vorgesehenen Kompetenzzentren. Wir müssen uns aber eben auch darum bemühen, dass die Flächenversorgung mit Grundversorgungskrankenhäusern weiter intakt bleibt. Also wir teilen die Ziele. Ich finde, das ist schon mal eine gute Botschaft. Wo wir uns durchaus unterscheiden, ist der Weg, den Karl Lauterbach einschlägt und den wir vorschlagen würden.
Und darüber wollen wir natürlich ganz in Ruhe sprechen. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen diese Reform auch erklären. Sie haben es kurz angedeutet, ein großes Ziel des Gesundheitsministers ist zu sagen, er will, perspektivisch so sagt er es zwar nicht, aber er will eigentlich weniger Krankenhausbetten, weil wir in Deutschland so viele haben wie fast nirgendwo auf der Welt. Er will das zentralisieren, weil er sagt, die Versorgung soll sich spezialisieren, dadurch wird sie besser. Er will sie aber auch in der Fläche erhalten. Jetzt sagen Sie, da gehen Sie überall mit. Was ist denn dann die größte Kritik?
Die Kritik ist, dass wir uns auf dem Weg in diese neue Struktur, in diese neue Zukunft oder in diese Zukunft im Moment in einer Situation befinden, in der die Krankenhausversorgung instabil geworden ist. Wir haben unzureichende Vergütungen, das resultiert aus gesunkenen Fallzahlen, aus sehr stark gestiegenen Kosten, die wir zu tragen haben. Nicht nur Personalkosten, sondern auch Sachkosten, anderes, also Thema Inflation. Und die Reform, wenn sie denn kommt, wird ihre Wirkung erst in 2 bis 3 Jahren entfallen. Da sind sich alle einig, im Übrigen auch Karl Lauterbach. Und diesen Weg dorthin, den müssen wir geordnet gestalten, weil wir davon überzeugt sind, wir sind dafür verantwortlich, dass die Patienten sicher sein können, dass sie auch auf diesem Weg in diese Zukunft weiterhin gut versorgt werden. Wir haben viele Insolvenzen zurzeit, viel mehr als in der Vergangenheit. Und wir haben eine extreme Planungsunsicherheit in den Krankenhäusern. Man weiß nicht, wo es hingeht.
Jetzt könnte man ja mal ganz hart formulieren, das mit den Insolvenzen der Krankenhäuser ist vielleicht nicht so schlimm, wenn man sich mal auf Zahlen guckt. Wir haben in Deutschland 7,82 Betten pro 1000 Einwohner. Die Niederländer haben 2,91 Betten, also 2,5 Mal weniger. Die Chance, in Deutschland an einem Herzinfarkt zu steigen, ist 2,5 Mal höher. Das heißt also, wir haben wahnsinnig viele Betten und keine gute Versorgung. Das ist vielleicht eigentlich ganz gut, wenn wir mal weniger haben und Krankenhäuser pleite gehen. Dass Sie das nicht wollen, ist klar, aber vielleicht ist das gar nicht so schlimm.
Eine interessante These, die Sie aufstellen. Ich will Ihnen an einer Stelle zustimmen. Ja, wir haben zu viele Betten. Das ist Folge unseres Systems, dass Krankenhäuser in Deutschland eben nicht ambulant versorgen dürfen. Das dürfen holländische Krankenhäuser. Wenn der Patient dort eingewiesen wird vom niedergelassenen Arzt, kann der Krankenhausarzt entscheiden, lege ich ihn ins Bett oder behandle ich ihn ambulant. Das dürfen wir nicht. Wir müssen ihn ins Bett legen. Das ist eine Konsequenz. Die zweite These, die Sie aufgestellt haben, bei uns sterben zu viele Menschen am Herzinfarkt. Das ist richtig im Vergleich zu Holland. Das liegt aber nicht am deutschen Gesundheitswesen, sondern es liegt daran, dass wir in Deutschland eine wirklich deutlich schlechtere Situation im Bereich Lebensstile haben. Wir haben extrem schlechte Situationen im Bereich Übergewicht, Alkoholkonsum, Rauchen, zu wenig Bewegung. Darin unterscheiden wir uns und das sind die wesentlichen Kriterien für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und für die Folge für die Bevölkerung.
Das kommt immer als Argument, wenn man einwendet, wir haben in Deutschland eine sehr teure Versorgung, vielleicht auch nochmal eine Zahl, wir geben über 1 Milliarde am Tag für das Gesundheitswesen aus. Das macht auch niemand weltweit, außer die Amerikaner, die ein ganz anderes System haben und die Schweizer, da ist es auch nochmal etwas teurer. Wir sind OECD-weit ganz weit oben, aber bei allem, was Lebenserwartungen angeht, nur im Mittelfeld. Also immer, weil Sie es auch schon gesagt haben, wir brauchen mehr Geld. Das leuchtet mir überhaupt nicht ein.
Also ich habe nicht gesagt, wir brauchen mehr Geld insgesamt, sondern wir brauchen jetzt eine Phase, in der die Krankenhausversorgung stabilisiert wird. Das heißt, wo wir eben nicht jetzt unkontrollierte Schließungen hinnehmen müssen, sondern wir müssen jetzt sozusagen diesen Übergang gestalten. Ich will aber nochmal auf das Thema Lebenserwartung kommen. Wenn Sie die OECD-Zahlen zitieren, die sind erstmal korrekt, so wie Sie zitieren, aber die Ursache für geringe Lebenserwartung liegt eben nicht darin, dass wir schlechte Krankenhausversorgung haben, sondern weil bei uns eben das Thema Prävention und Lebensstil ein ganz anderes ist als beispielsweise in Italien, Griechenland. Niemand käme auf die Idee zu behaupten, das griechische Gesundheitswesen sei besser als das deutsche, obwohl die Menschen dort länger leben und älter werden.
Ja, okay, aber dann gibt es ja doch irgendwie offensichtlich nicht so einen einfachen Zusammenhang zwischen sehr viel Versorgung und guter Versorgung und Lebenserwartung.
Oder? So ist es. Okay. Ja, es gibt keinen einfachen Zusammenhang.
Okay, also weil Sie sagen, wir brauchen einen geordneteren Übergang. Was würden Sie denn sagen, wenn wir doch eine Zahl bemühen würden? Wo sollten wir denn dann am Schluss mal landen? Bei wie viel Krankenhausbetten? Jetzt haben wir 7,82. Wie viel brauchen wir denn?
Also das ist in der Tat eine Frage, wie man dann das Gesundheitssystem insgesamt gestaltet. Es hängt ja nicht nur allein von den Krankenhäusern ab. Das sehen Sie eben auch in den zitierten Ländern, ob das Holland ist oder oftmals wird Dänemark auch angeführt, die relativ wenig Krankenhausbetten im Verhältnis zur Bevölkerung haben. Die haben auch eine sehr kurze Verweildauer in den Krankenhäusern, weil sie einen sogenannten komplementären Bereich mit Pflege und ambulanter Versorgung angedockt haben, der die Patienten sehr früh übernimmt. Das ist in Deutschland im Moment so nicht gegeben, sieht die Krankenhausreform auch nicht in dem Maße vor. Deshalb kann man die Frage schwer beantworten, aber richtig ist, wir werden und wir müssen mit weniger Krankenhausbetten auskommen. Ich habe schon oft gesagt, für die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist eine Zahl von 20% weniger Standorte in einem Veränderungsprozess über 10 Jahre, wo ja dann eben auch Neues entwickelt werden muss, durchaus realistisch. Es könnten auch noch weniger werden, aber dann muss man jetzt auch sehr konsequent sozusagen dann auch an größeren Standorten investieren. Man muss dann auch konsequente Schritte gehen hin zu dieser Ambulantisierung und man muss dann eben, wie ich es zitiert habe, diesen Pflegebereich auch entwickeln. Denn irgendwo müssen diese Patienten ja dann alternativ versorgt werden.
Nun ist ein Punkt, den der Gesundheitsminister zumindest immer so ein bisschen andeutet, dass er sagt, von dieser Spezialisierung, er will also sozusagen bei kleineren Standorten, dass die nicht mehr alles machen, sondern sie spezialisieren und zum Beispiel auch nicht mehr sagen innere Medizin, sondern wir sind spezialisiert auf Kardiologie zum Beispiel. So ein bisschen schwingt immer mit, dass in kleineren Häusern die Versorgung schlechter ist. Teilen Sie das?
Die Versorgung ist nicht grundsätzlich schlechter in kleinen Krankenhäusern, gerade was die Grundversorgung angeht, also diese Basisversorgungsgruppen. Mediziner sprechen davon, dass etwa 80% der Erkrankungen in ganz normalen Krankenhäusern auch gut behandelt werden können. Und für etwa 20% der Erkrankungen braucht man komplexere Infrastruktur, mehr Ärztinnen und Ärzte, die speziell ausgebildet sind, sonstiges Fachpersonal. Insofern dort, wo kleine Krankenhäuser relativ wenig komplexere Leistungen erbringen, haben sie tendenziell einen Nachteil in der Qualität. Es gibt allerdings auch kleine Krankenhausstandorte, sogenannte Fachkliniken, die sich sehr konzentriert haben auf bestimmte Dinge. Ob das Geriatrie ist, ob das Hüftendoprothetik ist, also Orthopädie. Also sowas gibt es auch, das muss man ein Stück weit differenzieren. Aber kleine Krankenhausstandorte, die im Bereich komplexerer Leistungen nur relativ wenige Fallzahlen haben, haben qualitativ einen Nachteil in diesem Bereich. Ansonsten in der Grundversorgung sind sie genauso leistungsfähig wie andere Krankenhäuser auch.
Und da sind wir jetzt bei einem zweiten Punkt, der auch Teil von Karl Lauterbachs Reformplänen ist. Er will mehr Transparenz schaffen, er will so ein Klinikregister haben. Wie stehen Sie denn dazu?
Wir stehen da ziemlich entspannt erstmal dazu, weil wir als Deutsche Krankenhausgesellschaft seit 20 Jahren das sogenannte Deutsche Krankenhausverzeichnis veröffentlichen im Internet. Also Patientinnen und Patienten, die Bevölkerung kann darauf zugreifen. Im Übrigen auch auf der Homepage von Karl Lauterbach ist dieses Krankenhausverzeichnis gehostet. Dort mit dem Hinweis, wenn Sie gute Krankenhausversorgung suchen, hier sind Sie richtig. In diesem Portal finden Sie das. Er will jetzt etwas Neues aufstellen nach eigenen Vorstellungen. Das nehmen wir erstmal als Wettbewerb war sozusagen im Rahmen dieses Transparenzgeschehens. Aber wir veröffentlichen dort schon seit vielen Jahren die Fallzahlen. Wir veröffentlichen, wie viel Personal die Krankenhäuser haben. Wir veröffentlichen die vorhandenen Qualitätsdaten. Also Transparenz ist nicht unser Problem. Es gibt ein anderes Thema, was bei diesem Transparenzgesetz eine Rolle spielt, nämlich die Frage, wie will Karl Lauterbach die Krankenhäuser als Standorte zukünftig dort charakterisieren? Er will da
verschiedene Level einführen.
Genau, es wird vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert, aber man versucht es einfach zu erklären. Er will dort Wort. Seine Idee von sogenannten Krankenhausleveln 1, 2, 3, 3U darlegen und will die Krankenhausstandorte dann anhand ihres Leistungsspektrums einkategorisieren und will ein Stück weit der Bevölkerung damit nach unserer Auffassung suggerieren, geht besser in Level 3 als in Level 1. Und da sage ich nochmal, es kommt eben drauf an, was man hat. Nicht jeder muss in eine Universitätsklinik gehen, um eine gute Versorgung für seine konkrete Erkrankung zu bekommen.
Aber haben Sie nicht auch das Gefühl, dass man da als Patient komplett überfordert ist?
Ja, es ist.
Weil Sie sagen, es gibt diese Transparenzsachen und ich habe es mir nochmal angeguckt. Ja, aber da muss man schon sehr viel medizinischen Sachverstand haben, um das zu verstehen oder um eine Entscheidung treffen zu können.
Also eins ist völlig richtig, es ist nicht ratsam, jetzt allein durch den Blick in ein solches Verzeichnis, im Übrigen auch nicht in das Neue, was dann vielleicht irgendwann kommt vom Bundesgesundheitsminister, die Entscheidung zu treffen, das eine oder das andere Krankenhaus ist ideal, sondern es hilft an zur Orientierung. Es ist immer ratsam, mit dem einweisenden Arzt, mit der einweisenden Ärztin ein Gespräch darüber zu führen, was habe ich eigentlich für eine Erkrankung, was wird mir empfohlen, aber natürlich auch sozusagen in seinem Freundes- und Bekanntenkreis dort, wo vielleicht auch Sachverstand vorhanden ist. Also das ist eine Ergänzung, aber mit Sicherheit nicht ein Instrument, um sozusagen dann damit isoliert eine Entscheidung zu treffen. Es ist kompliziert, Qualität im Krankenhaus zu messen, ist kompliziert und da dann die richtige Einschätzung abzugeben, ist tatsächlich nicht ganz einfach.
Qualität ist kompliziert, überhaupt ist es kompliziert als Patient, weil man einem Arzt ein Stück weit vertrauen muss und wir blabber in Deutschland, glaube ich, gerne ausblenden oder vielleicht insgesamt, dass das natürlich Wirtschaftsunternehmen auch sind. Auch das ist ja etwas, wo Karl Lauterbach ansetzen will, vielleicht auch nochmal kurz erklärt. Im Moment ist es so, wenn man ins Krankenhaus geht, bekommt das eine bestimmte Pauschale für diesen Eingriff, der gemacht wird. Das will Karl Lauterbach ändern und sagen, es gibt künftig ungefähr 60% für die Leistung, wenn man Sachen vorhält und nur noch 40% für die Fallpauschale. So heißt das System. Wie stehen Sie denn dazu?
Also ganz grundsätzlich sind wir auch der Auffassung, dass wir unser Finanzierungssystem, das, wie Sie es beschrieben haben, im Moment fast zu 100% von der einzelnen Patientenbehandlung abhängig ist, also damit auch durchaus Fallzahl getriggert ist, wenn man so sagen will.
Oder um es klar zu sagen, in Deutschland werden viele Eingriffe gemacht, die nicht notwendig sind. Also könnte man auch wieder jetzt Zahlen bemühen, aber die Wahrscheinlichkeit in Deutschland eine neue Hüfte zu bekommen ist sehr viel größer als in anderen Ländern. Jetzt würden Sie wieder wahrscheinlich sagen, in anderen Ländern humpeln die Menschen mehr. Ich habe den Eindruck, in Großbritannien oder der Schweiz nicht, dass dem so ist. Also in Deutschland fällt schon sehr auf, dass es besonders häufig gemacht wird, weil es lukrativ fürs Krankenhaus ist. Ne?
Also ich könnte jetzt was zu diesen Hüften sagen. Das ist auch ein Lieblingsthema von mir. In der Tat gibt es bei uns in Deutschland im Verhältnis zu anderen Ländern mehr Hüftgelenkersatz.
Sagen Sie es nicht, weil wir übergewichtig sind.
Nein, es liegt an vielen Dingen. Es liegt auch daran, dass die Menschen hier über relativ kurze Wartezeiten tatsächlich den Zugang zu so etwas haben. Jetzt haben Sie England angesprochen. Dort warten die Menschen selbst im Alter von gut 60 Jahren zum Teil über ein Jahr auf einen solchen Hüftgelenkersatz. Und da stellt man sich schon die Frage, was ist jetzt das bessere System? Aber schwamm drüber an dieser Stelle. Sie wollten mit mir über das Finanzierungssystem sprechen. Ich komme gerne nochmal drauf zurück. Also die Idee, jetzt einen Teil der Finanzierung von der Fallzahl abzukoppeln, ist grundsätzlich richtig. Das Modell und das Konzept, was Karl Lauterbach jetzt in seinem Gesetz formuliert hat, erreicht dieses Ziel aber auch nicht. Wir haben dazu eine Auswirkungsanalyse gemacht. Wir haben die dem Minister vorgelegt. Er hat gesagt, ja, ihr habt schon recht, so wie ihr das beschreibt. Aber ich habe ja jetzt wieder eine ganz neue Idee in meinem neuen Gesetzentwurf. Es ist ganz anders formuliert. Wir haben dann reingeschaut, jetzt in den aktuellen. Es stimmt nicht, es ist immer noch so. Ich will ein Beispiel machen, damit die Hörer das auch nachvollziehen können. Wenn Sie jetzt eine Situation haben, ein großes Zentrum macht 1000 Hüften, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, und es gibt ein kleineres Krankenhaus, was bisher 150 Hüften macht. Das soll jetzt diese 150 Hüften nicht mehr machen. Die sollen zentralisiert werden an das größere Haus. Das bedeutet jetzt in diesem neuen Finanzierungsmodell, dass das größere Haus, was diese 150 Hüften übernimmt, nicht mehr die volle Vergütung für die einzelne Hüfte bekommt, sondern nur noch 40% dessen, was es vorher bekommen hat. Das bedeutet für dieses Haus, dass man schon sehr gut überlegt, ob man überhaupt Interesse daran hat, diese zusätzlichen Hüften zu machen. Das andere Haus, was diese Hüften, diese Leistungsgruppe komplett verliert, behält nichts an Vorhaltefinanzierung. Das heißt, dort fällt die komplette Finanzierung weg. Dort wird vielleicht jetzt nur noch Basisversorgung, innere Medizin, Chirurgie gemacht. Und da stellt sich dann die Frage, kann sich dieses kleine Haus, wenn es denn weiter bestehen soll, das ist dann eine Frage, die Politik in der Krankenhausplanung zu beantworten hat, kann das sich daraus refinanzieren? Das heißt also, auch in diesem System haben wir Fallzahlabhängigkeiten. Es ist wirklich kompliziert. Ich habe jetzt versucht, an dem einfachen Beispiel das mal deutlich zu machen, weil es da Fallzahlkorridore gibt. Es gibt Abhängigkeiten, was die Landeszahlen angeht und so. Also gibt es viele Dinge und ich glaube, es gibt einfachere Modelle, dieses Ziel, was wir durchaus teilen, grundsätzlich umzusetzen. Und dafür haben wir geworben, bisher erfolglos. Im Übrigen haben auch alle 16 Länder jetzt dafür geworben, einen anderen Weg zu gehen bei dieser Finanzierungsreform.
Das ist, was Sie gerade andeuten, ein Punkt. Das ist ja auch bei den Ländern umstritten, die am Ende die Planung ja dann machen müssen. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Kein Politiker, vor allem Kommunalpolitiker, will vor Ort das Krankenhaus zumachen. Gerald Gass ist zu Gast, der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft hier im Deutschlandfunk Kultur und wir sprechen über die Reformpläne des Gesundheitsministers für die Krankenhäuser. Und ich glaube, Herr Gass, wir haben schon gemerkt, es ist ein sehr kompliziertes Thema, das Sie natürlich beschäftigt als Chef der Krankenhausgesellschaft. Jetzt haben Sie aber auch ein Leben davor gehabt in diesem Segment. Sie waren für mehrere Jahre im rheinland-pfälzischen Sozialministerium, sozusagen kennen Sie auch so ein bisschen die politische Seite. Deshalb meine Frage, es beschäftigt Sie jetzt seit mindestens 20 Jahren das Gesundheitssystem. Verzweifeln Sie manchmal dran, wie schwer es mit Reformen bei uns ist?
Ja und nein. Die Historie, die Sie ansprechen, lässt mich auch ein bisschen hoffen, denn ich war damals im Ministerium, das, was Sie beschrieben haben, Abteilungsleiter, dort zuständig auf der Arbeitsebene für Krankenhausplanung, Finanzierung und durfte unsere damalige Ministerin, heutige Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, begleiten bei einer großen Gesundheitsreform hier in Berlin. Das war im Jahr 2003, 2004. Damals war Ulla Schmidt Ministerin. Damals hat man die Opposition mit an den Tisch geholt, man hat alle 16 Länder mit an den Tisch geholt, man hat über 3 Wochen hier in Berlin wirklich konzentriert gearbeitet. Wir waren hier quasi einkaserniert. Es war eine wirklich interessante Situation. Es wurden tagsüber die politischen Überlegungen besprochen und wir haben uns abends mit Experten und Experten wiederum ausgetauscht. Und so hat man dann am Ende dieses Prozesses eine wirklich große Gesundheitsreform mit der Einführung der neuen Finanzierungssysteme im Krankenhaus, mit der Einführung von MVZ mit der Neuorganisation der Selbstverwaltung hinbekommen. Also es geht. Und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt bedauere. Und sind wir dann bei dem Begriff Verzweiflung. Da könnte man im Moment verzweifeln, weil im Moment haben wir gar nicht dieses Miteinander. Wir haben wirklich eine Situation, in der Minister Lauterbach glaubt, mit seinen Vorstellungen, Ideen, das alles alleine managen zu können. Und er holt sozusagen die Reformbereitschaft, die es an vielen Stellen gibt, auch weil man weiß, man kann so nicht mehr weitermachen aufgrund des Fachkräftemangels, aufgrund der finanziellen Lage, die wird gar nicht abgeholt. Und das ist das, was ich wirklich vermisse und das lässt einen schon manchmal auch verzweifeln, dass es so eine harte Konfrontation jetzt gibt seit über einem Jahr.
Was Sie gerade gesagt haben, was damals gemacht wurde, ist, weil Sie es so beschrieben haben, damals sind die Fallpauschalen eingeführt worden, jetzt schafft man sie
auch wieder. Übrigens mit Karl Lauterbach an der Seite.
Richtig, ja. Jetzt schafft man sie wieder ab. Sie waren ja immer umstritten, aber was Sie auch angedeutet haben ist, wir wissen in Deutschland seit vielen Jahrzehnten, dass unser Gesundheitssystem immer teurer wird und dass wir das eigentlich auf Dauer nicht bezahlen können in einer alten Gesellschaft. Deswegen, woher nehmen Sie denn den Optimismus, dass sich das verändern kann? Ich habe den nämlich persönlich, wenn ich es ehrlich sagen darf, nicht. Ich glaube, wir fahren das souverän gegen die Wand.
Gut, jetzt bin ich an dieser Stelle natürlich ein bisschen mehr Insider. Ich weiß also jetzt auf unserer Seite der Krankenhäuser, dass die Krankenhausträger, die ja, wie Sie richtig beschrieben haben, zum Teil Unternehmen sind, wir haben ja private Krankenhäuser, frei gemeinnützige, kirchliche, kommunale, dass denen klar ist, aufgrund der Situation, demografische Entwicklung, wir werden nicht mehr alle Strukturen mit Fachkräften ausstatten können. Es würde uns auch nicht gelingen, diese Menschen aus dem Ausland zu holen oder irgendwo her. Deswegen, wir wissen, wir müssen Dinge verändern, wir müssen uns stärker konzentrieren und fokussieren. Also da ist sozusagen der Zwang, die Macht des Faktischen hat dazu geführt, dass da jetzt ein Umdenken stattgefunden hat. Auch bei uns, gebe ich ganz ehrlich zu, die Deutsche Krankenhausgesellschaft war in der Vergangenheit da vielleicht auch eher strukturkonservativ. Da ist ein Umdenken hat eingesetzt und da gibt es eine Veränderungsbereitschaft. Ich sehe das auch im Bereich der niedergelassenen Ärzte. Auch denen ist klar, wir werden diese Vielzahl an Arztpraxen, die wir in Deutschland haben, zukünftig nicht mehr aufrechterhalten können. Wir müssen da neue Wege gehen. Das lässt mich etwas optimistischer nach vorne blicken, als das vielleicht bei Ihnen jetzt so von außen der Fall ist. Also wie das so oft ist, je höher der Druck des Faktischen dann ist, umso mehr entsteht dann auch die Erkenntnis, es muss sich tatsächlich etwas verändern.
Was müsste sich denn als erstes verändern, wenn wir es mal umdrehen und Sie wären Gesundheitsminister und Sie könnten einen Tag entscheiden für den Bereich, für den Sie zuständig sind, das mache ich jetzt sofort, was wäre das?
Also ich würde zwei Dinge machen. Ich würde zum einen, wie ich es eben beschrieben habe, wirklich mal den Versuch unternehmen, die Reformbereitschaft der Akteure abzuholen und wirklich zu hinterfragen, wie weit möchtet ihr gehen? Und nochmal, ich glaube, da kommt man schon ein gutes Stück voran. Das wird nicht ohne Streit am Ende auch und Konflikte auseinander oder zu Ende gehen, aber man kommt da schon ein Stück voran. Also man muss eine andere Form des Miteinanders schaffen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt: Wir werden in Zukunft das Ausmaß an Gesundheitsversorgung, was wir uns heute leisten, bei der Anzahl der Menschen, die jetzt demnächst aus den Boomer-Jahrgängen älter werden, nicht mehr leisten können. Und deswegen wäre eine zweite große Strategie aus meiner Sicht das Thema Prävention und Vermeidung von Erkrankung und Behandlungsnotwendigkeit dort, wo es möglich ist. Das sagt übrigens die OECD auch. Da liegen wir ziemlich weit hinten. Vermeidbare Erkrankungen sind bei uns noch ein großes Potenzial und ich glaube, das ist wie an vielen Stellen, das, was wir vermeiden können, müssen wir hinterher nicht mit Strukturen und Personal ausstatten und deswegen, das müsste zusammenkommen. Da sehe ich im Moment noch zu wenig Bewegung.
Prävention ist da, glaube ich, sind wir uns ganz sicher einig, ist immer der beste Weg, um Geld im Gesundheitssystem zu sparen. Sie haben es ja gesagt, auch darum muss es so ein bisschen gehen. Wie nehmen Sie das denn eigentlich wahr, vielleicht auch bei sich im Freundes- und Bekanntenkreis, die Veränderungsbereitschaft, die das ja auch von uns Patientinnen und Patienten erfordert? Wir sind ja verwöhnt, das muss man ja auch der Fairness sagen. Ne?
Ja, es kommt natürlich immer ein bisschen an, in welchem sozialen Umfeld man sich bewegt. Das sind wir natürlich an dieser Stelle auch ein bisschen privilegiert, das muss man ehrlicherweise so wahrnehmen. Ich habe aber Kontakt zu Menschen, meine Tochter ist Lehrerin in der Schule und ich erlebe dort, wie zum Beispiel das Thema Ernährung in der Schule stiefmütterlich behandelt wird. Für mich ist es eigentlich unglaublich, dass wir es uns auf der einen Seite leisten, zu Recht, dass wir Ganztagsschulen betreiben, wir es aber nicht hinbekommen, den Kindern jeden Tag ein gesundes Mittagessen und das Gemeinschaftserlebnis gemeinsam zu essen organisieren können, sondern dass das vielfach abhängig ist vom Geldbeutel der Eltern, ob die Kinder dort mitessen können oder nicht. Ich finde, das ist der erste Schritt zu einem gesunden Leben, um jetzt einfach mal ein Beispiel zu nennen. Und insofern, es ist schichtbezogen, das wissen wir alle. Gesunde Lebensweise hat viel damit zu tun mit Bildung und an anderen Dingen. Und deswegen geht es wirklich darum, schon sehr früh in der Kindertagesstätte, in der Schule, den jungen Menschen zu vermitteln, was eben gesundes Leben bedeutet. Und in der Hoffnung, dass die Kinder das dann auch ein Stück weit mit in die Familie nehmen, aber auch selbst natürlich in ihr Erwachsenendasein.
Und wie nimmt man Patientinnen und Patienten denn mit, wenn, was Sie ja gesagt haben, perspektivisch, machen wir es doch vielleicht mal konkret, in einem kleinen Ort ein Krankenhaus geschlossen wird? Jetzt haben Sie auch gesagt, das ist unter Umständen vielleicht gar nicht so schlimm. Wie nimmt man da denn die Menschen mit?
Indem man den Menschen die Alternativen aufzeigt, indem man den Menschen klar erklärt, dieser kleine Krankenhausstandort ist in der Perspektive nicht mehr so zu halten, wie sie ihn vielleicht vor 20, 30 Jahren noch erlebt haben. Und ihr mit den Menschen gemeinsam sozusagen die Frage diskutiert, was brauchen wir denn konkret vor Ort? Oftmals ist es ja zum Beispiel die ambulante Notfallversorgung, die unverzichtbar ist. Dafür brauche ich aber kein Krankenhaus. Es ist aber so, wenn das Krankenhaus über Nacht geschlossen wird, was ja oft der Fall ist, dann fällt auch diese ambulante Notfallversorgung weg. Die Krankenpflegeschule wird geschlossen, weil die hier ans Krankenhaus angedockt ist. Also frühzeitig tatsächlich offen zu diskutieren und auch Alternativen vorzulegen, um den Menschen das Gefühl zu geben, wir kümmern uns um die wirklich notwendigen Bedürfnisse in dieser Region und wir sorgen auch dafür, dass sie bei schwereren Erkrankungen dann noch in erreichbarer Nähe ein Krankenhaus finden. Da muss man dann die Frage des Rettungsdienstes beantworten, reichen die Rettungsmittel aus und Ähnliches, wenn die Wege länger werden. Also wichtig ist wirklich Kommunikation mit den Leuten.
Machen Sie das denn genug als Deutsche Krankenhausgesellschaft?
Wir machen das dort, wo wir quasi eingebunden werden. Mhm. Ich mache es persönlich, indem ich mittlerweile bei allen Auftritten, bei denen ich über Krankenhausreform spreche, sage, wir müssen uns dieser Veränderung stellen. Wir dürfen den Menschen nicht das sozusagen einreden, wenn ihr nur diesen oder jenen wählt, dann kann alles so bleiben, wie es ist. Nein, das ist nicht so. Das heißt also, auch wir akzeptieren diese Situation und versuchen tatsächlich dann zu sagen, gut, wir müssen uns aber eben um die beschriebenen elementaren Bedürfnisse in einer Region kümmern, die mit Gesundheitsversorgung zu tun haben, die aber nicht zwingend ein Krankenhaus bedürfen und benötigen.
Weil Sie gesagt haben, Sie sind da etwas optimistisch oder blicken da durchaus auch ein Stück weit optimistisch in die Zukunft. Vielleicht muss man das in Ihrem Beruf auch. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ja, ich glaube auch als Gesundheitspolitiker. Aber diese vielen Akteure, Sie vertreten eine bestimmte Gruppe. Die niedergelassenen Ärzte vertreten eine Gruppe. Die Politik versucht, Wählerstimmen zu gewinnen. Diese Vielstimmigkeit, wie kann man da überhaupt eine Einigung erzielen?
Also, das ist auch in der Vergangenheit ja gelungen. Das sind nur sozusagen die Erfolge, die sieht man jetzt so in der Öffentlichkeit nicht. Also die sogenannte deutsche Selbstverwaltung, das ist ja so ein bisschen die Struktur, die Sie beschreiben, aus niedergelassenen Ärzten, aus Krankenkassen, aus Krankenhäusern, von anderen Akteuren, hat ja Gremien und Aufgaben, die ihr vom Gesetzgeber übertragen wurden, wo wir uns um Themen kümmern. Ich könnte jetzt Beispiele nennen. Es geht um spezialärztliche Versorgung, wo wir neue Strukturen entwickelt haben, gemeinsam mit diesen Akteuren. Also sozusagen auf dieser untergeordneten Ebene funktioniert das schon durchaus gut. Was natürlich schwierig ist, den Akteuren jetzt zu sagen, jetzt setzt ihr euch mal zusammen und macht mal die große Veränderung. Das geht nicht. Da brauche ich tatsächlich den politischen Prozess. Ich brauche die politischen Mandatsträger. Die sind ja auch legitimiert. Dafür sind sie ja nun auch vom Wähler demokratisch ins Amt gekommen und haben dann die Aufgabe, das zusammenzubringen. Aber so ein bisschen in Ihrer Frage schwingt ja mit, sollte man dieses zersplitterte System mit diesen Zuständigkeiten nicht verändern und vielleicht ein staatlich reguliertes System einführen. Also da sind wir durchaus skeptisch. Wenn Sie da in andere Länder gucken, sind die nicht unbedingt besser. Eben ist schon mal England angesprochen worden. Das ist ja das klassische Beispiel für ein staatlich reguliertes System. Im Übrigen auch Dänemark, wo wir auch sehr viel staatliche Regulierung haben. Da sagen die Experten, die damals diese große Krankenhausreform auch am Reißbrett gemacht haben, naja, wir sind wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen. Jetzt sitzen wir mitten in Deutschland, nicht im Norden. Da kommen mittlerweile viele dänische Patienten auch in deutschen Krankenhäusern an. Also staatliche Systeme haben keinen Vorteil aus unserer Sicht, sondern es muss sozusagen zusammenkommen. Die Politik muss die Linien vorgeben und muss auch am Ende entscheiden. Das erleben wir im Übrigen jetzt in Nordrhein-Westfalen, wo die Krankenhausplanung ja nach modernster Form umgesetzt wird. Dort entscheidet die Politik jetzt auch hart zwischen Krankenhausstandorten, wer soll jetzt welchen Versorgungsauftrag bekommen. Und da stehen wir übrigens mit unserer Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen auch an der Seite und sagen, ja, es ist richtig, es ist Aufgabe der Politik, diese Entscheidungen auch zu treffen. Also es muss eine starke Politik geben, es muss aber auch aus unserer Sicht eine starke Selbstverwaltung geben, die dann sozusagen auf der Ebene der praktischen Umsetzung mit ihrem Erfahrungswissen die Dinge nach vorne bringt.
Ich glaube, wer uns zuhört, bekommt zumindest einen Eindruck, wie kompliziert dieses System ist. Und das meine ich jetzt wirklich wertneutral und wie nicht einfach das ist, mal eben was zu ändern, weil es ja auch um unsere Gesundheit geht, am Ende, die uns alle betrifft. Vielleicht ganz zum Schluss, wenn uns jetzt jemand zuhört, der demnächst in ein Krankenhaus gehen sollte, was würden Sie ganz praktisch denn jemandem raten?
Also ich würde zunächst einmal raten, dass man den Menschen, die dort tätig sind, aber auch der einweisenden Ärztin, dem einweisenden Arzt, die Menschen kommen ja normalerweise über die ambulante Versorgung ins Krankenhaus, ein Stück weit Vertrauen schenkt, dass man dort auch die richtigen Empfehlungen bekommt, aber sich durchaus auch ergänzende Informationen einzuholen, nicht einfach von sich aus ins nächstgelegene Krankenhaus zu gehen, sondern durchaus sich auch zu beraten, ist das jetzt geeignet für die Erkrankung, die ich habe, aber grundsätzlich ein Stück weit auch Vertrauen denen zu schenken, die wirklich, sei es im niedergelassenen Bereich, also ambulant oder im Krankenhaus tätig sind, dort ist ein hohes Maß an Kompetenz auch vorhanden und es ist bei weitem nicht so chaotisch, wie es manchmal jetzt in dieser öffentlichen Debatte auch dargestellt wird.
Das sagt Gerald Gass, er ist Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und für diesen Besuch.
Ja, vielen Dank auch an Sie.
Ja, und wenn Sie Lust auf mehr ausführliche Gespräche haben, in denen wir Dingen versuchen, auf den Grund zu gehen, dann abonnieren Sie doch am besten unseren Tacheles Podcast, zum Beispiel in der DLF Audiothek App, und Sie verpassen garantiert keine Folge mehr.